Ja, ich freue mich heute bei euch zu sein. Ich glaube, das letzte Mal müsste es 2020/21 gewesen sein. Meine Frau wusste nur noch, es war Corona. Das sind so die markanten Dinge, die sich einprägen. Ich habe keine Ahnung, ob es mit Maske war oder ohne. Ist heute Gott sei Dank auch nicht mehr wichtig. Schön wieder hier zu sein und schön in der Adventszeit hier zu sein. Ich weiß nicht, wie dir es in dieser Zeit geht. Wir als Familie lieben diese Zeit. Wir kommen ja aus dem Vogtland, das ist so Randerzgebirge, würden manche sagen. Ich würde sagen, es thront über dem Erzgebirge. Und wir haben da einige kulturelle Doppelungen auf jeden Fall. Also bei uns sind Schwibbögen und Räuchermänner. Daniel musste das in unserer Studienzeit schmerzhaft erleben. Prägendes Kulturgut. Also im Wohnheim wurde dann der Räuchermann angeworfen und richtig losgenebelt. Ich musste gestern wieder daran denken, weil wir gestern bei Huss waren im Erzgebirge und selber solche Räucherkerzchen geformt haben. Ich wollte dir fast welche mitbringen, Daniel. Jedenfalls ist für uns diese Zeit unheimlich schön. Wir schmücken alles, ist alles hell erleuchtet. Wir haben vorgestern den Baum aufgestellt, was so ein Highlight war. Also Adventszeit, das ist für uns immer so ein Highlight. Aber Advent heißt ja eigentlich Ankommen. Und wir feiern die Ankunft von unserem Herrn Jesus Christus auf dieser Erde und wir wollen uns daran erinnern. Und ja, das Rundherum soll schön sein, aber es soll nicht die Hauptsache sein. Wir wollen uns heute den Advent angucken mit dem Fokus auf die Freude, die gekommen ist in dieser Zeit durch Jesus. Aber wie das so ist, manchmal übertüncht dieses Beiwerk vielleicht so ein bisschen die Hauptsache, ne? Da geht man auf den Weihnachtsmarkt und das ist so das, was Advent ausmacht. Das Weihnachten, das Ankommen von Jesus, das tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Und ich habe einige Bekannte, für die ist es das Höchste, irgendwie so eine Weihnachtsmarkt-Tour durch ganz Deutschland zu machen. Die schönsten Weihnachtsmärkte, wo ist der beste Glühwein, das beste Handbrot, die beste Bratwurst. Gibt es überall Rankings. Und man könnte ja annehmen, auf so Weihnachtsmärkten, da ist die Stimmung immer super gut. Da fühlt sich jeder irgendwie heimelig. Da kommt irgendwie so ein warmes Gefühl hoch. Das, was man sich für Advent, was man sich für Weihnachten erhofft. Aber oft ist es so, dass hinter dieser Fassade oft ganz viel anderes steckt. Ich weiß nicht, wie es dir geht in dieser Adventszeit, dieses Jahr. Ob du so voll Freude bist, ob du dieses Hochgefühl hast, ob du dich nach Weihnachten sehnst, im Kreise deiner Familie ganz andächtig an Jesus zu denken. Oder vielleicht hast du den Kopf voll mit Problemen, mit Sorgen, mit Nöten, die dich beschäftigen. Ich kann nur von uns erzählen, wir sind sehr holprig in dieser Adventszeit gestartet. Ihr habt sie vielleicht gehört, meine zwei Söhne. Ich bin froh, dass sie heute mit dabei sind. Ich war vom 1. Dezember bis zum 10. Dezember mit Leon im Krankenhaus, weil sein Blinddarm geplatzt war. Und er hat eine Krankenhausvorgeschichte, sodass das für uns ein richtig herber Schlag war. Und es war schon so ein bisschen Ring um Leben und Tod. Und so stellt man sich irgendwie Advent, so stellt man sich diese freudige Zeit überhaupt nicht vor. Und das war nicht das erste Mal, dass Adventszeit für uns irgendwo gar nicht so heimlich war, gar nicht so kuschelig. Gar nicht so irgendwie geprägt von Adventskalendertürchen öffnen und sich freuen, sondern mit Sorge, mit Not und mit einem Bangen. Ich habe gestern von einer bekannten, auch Pastorenfrau, gehört, bei der in dieser wunderbaren Zeit Brustkrebs diagnostiziert wurde. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, ob es finanzielle Nöte sind, ob es Sorgen sind, die dich gerade plagen, irgendeine Krankheitsdiagnose. Angst vor der Zukunft, vielleicht die ganzen Kriege, Konflikte, du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Und in dieser Zeit wollen wir uns daran erinnern, dass die ultimative Freude auf diese Welt gekommen ist und wollen sie in den Fokus nehmen. Ich habe am Anfang ein Zitat mitgebracht von D.A. Carson, der mal geschrieben hat, wenn du nach Freude suchst, wirst du sie nicht finden. Auf keinem Weihnachtsmarkt der Welt, in keiner schön geschmückten Wohnung dieser Welt, nicht in deiner besten Familie, mit den tollsten Kindern, der tollsten Ehefrau, sondern nur, wenn du Christus suchst, wirst du echte, tiefe, beständige Freude finden. Und diese Freude wollen wir uns angucken heute. Wir wollen einen Sprung machen, eigentlich nach die Weihnachtsgeschichte schon. Wir wollen uns angucken den Text aus Lukas 22 bis 38 und wollen den Vers für Vers durchgehen. Und wir wollen anfangen mit den ersten 4 bis 5 Versen. Und die habe ich überschrieben mit: Gott ist der Anfänger der Freude, der Freude stiftet. Und wir fangen ganz unspektakulär vielleicht an, in Vers 22, als dann die im Gesetz des Moses festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es den Herrn zu weihen und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, indem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar, für das Gesetz des Herrn ein Turteltaubenpaar oder 2 junge Tauben vorschrieb. Irgendwie so eine Textpassage, über die man vielleicht drüber liest, die so nach der Weihnachtsgeschichte kommt, die jedes Jahr vorgelesen wird aus dem Lukas-Evangelium, aber trotzdem irgendwie so wichtig. Jesus, der Sohn Gottes, der auf diese Welt gekommen ist, geht die Schritte, die Gott im Gesetz festgelegt hat. Er erfüllt das Gesetz von Anfang an, auch als es noch gar nicht kann, durch seine Eltern, die sich um ihn kümmern. Josef und Maria treten hier im Gehorsam die Schritte an, nach Jerusalem zu reisen, um dort die Opfer darzubringen, die festgeschrieben waren. 2 ganz junge Leute, die vielleicht völlig überfordert waren mit dieser Situation. Und wenn du die Weihnachtsgeschichte kennst, dann weißt du warum. Jesus mitten im Stall geboren, total unhygienisch. Dann kamen noch fremde Leute, Hirten auf einmal vom Feld. Also eine Riesensituation, die so ein junges Paar völlig umhauen kann. Und trotzdem denken sie daran, nach Jerusalem zu gehen, um die vorgeschriebenen Opfer für ihren erstgeborenen Sohn darzubringen. Ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben opferten sie. Also das Opfer für einfache Leute, nicht das Opfer der reichen Leute, die eigentlich ein Lamm mitbringen sollten. Das konnten die beiden sich wahrscheinlich gar nicht leisten, sondern nur das einfache Opfer war gut genug für den erstgeborenen Sohn des allmächtigen Gottes. Eigentlich ein armes Baby, was dort in den Tempel gebracht wird. Und wir können uns dank KI die Szene vielleicht so ein bisschen vorstellen. Josef und Maria, einfach Leute, gehen in den Tempel und bringen ihr Baby dort mit. Ich habe so ein paar junge Paare in unserem Umfeld, die gerade ein kleines Baby haben, die gehen nirgendwo hin, weil sie Angst haben, dass irgendwas passiert. Und hier wird es gleich mitten in den Tempel gebracht. So war das früher, da hat man sich nicht viel gefragt. Schritt für Schritt wird so Gottes Plan umgesetzt. Ohne großes Aufsehen, aber mit völliger Zuverlässigkeit. Und vielleicht fragst du dich, was ist daran jetzt Freude, die nicht zerbrechen kann? Freude, die angekommen ist in diesem Advent. Freude, die immer Bestand haben soll. Ich lade dich ein, den tieferen Punkt hier zu sehen. Maria und Josef handeln im völligen Vertrauen und Gehorsam auf Gott. Gott gegenüber. Sie stellen ihren Willen und ihr Leben unter Gottes Wort. Auch wenn es Aufwand bedeutet, auch wenn sie das Geld eigentlich nicht haben, dass man dafür vorsieht, ein Lamm zu kaufen. Gott selbst ist am Werk, mitten in dieser scheinbar völlig gewöhnlichen religiösen, rituellen Situation. Und in ihrer Treue bereitet Gott eine Begegnung vor, die wir uns jetzt gleich anschauen werden. Eine Begegnung, die so voller Freude steckt, die für mich so der Inbegriff von Freude ist eigentlich, wenn wir die Bibel lesen. Und wir wollen uns diese Situation anschauen, aber erst wollen wir uns das bewusst machen. Gott wirkt durch den gehorsamen Glauben einfacher Leute. Also wenn du dich fragst, hey, in meiner Situation, ich spiele jetzt nicht in der Weihnachtsgeschichte mit, nicht mal als Statist, wie läuft das bei mir genauso? Entscheidend bei Josef und Maria war hier ihr gehorsamer Glaube, dass sie Gott vertraut haben, dass sie sich auf ihn eingelassen haben. Und in diesem Moment, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir Gott gehorsam sind, beginnt Freude, die nicht zerbrechen kann, die wir nicht verlieren können. Wir wollen weiterlesen. Ab Vers 25. Als damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war. Also eigentlich ein alter Mann. Vielleicht so ausgesehen. KI stellt sich das so vor. Vielleicht hilft es dir so ein bisschen, dich in die Szene reinzudenken. Ein Mann, der schon wahrscheinlich sehr, sehr alt war, nach damaligen Verhältnissen. Und über den wird gesagt, er war rechtschaffen. Er hat sich auf das verlassen, was Gott gesagt hat. Er hat sich nach den Geboten Gottes gerichtet. Er hat darauf vertraut, dass das, was Gott sagt, gut ist. Und er hat vor allem eine Hoffnung gehabt, dass der Messias kommt, dass die Hilfe für Israel kommen wird. Auch wenn das nicht danach aussah, auch wenn Gott über Jahrhunderte scheinbar geschwiegen hat. Simeon hat vertraut. Und über ihn wird gesagt, der Heilige Geist ruht auf ihm. Er war in direkter Verbindung zu Gott. Er hat sich an ihn rangehangen. Und durch den Heiligen Geist, der direkt zu ihm gesprochen hat, wahrscheinlich war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Und jetzt stelle ich mir vor, das kann dir der Heilige Geist sagen, aber ich kenne in meinem Inneren so viele Stimmen, die dagegen argumentiert hätten. Hey, jetzt wartest du schon so viele Jahre. Vor dir schon hunderte Jahre haben andere gewartet. Vielleicht hast du dir das nur eingebildet. Diese Hilfe, kommt sie wirklich? Vertraust du wirklich darauf? Hängst du dein ganzes Leben daran? Was ist denn das für ein Leben, das sich an so eine Hoffnung klammert? Aber Simeon lebt das vor. Hoffnung macht das Herz bereit. Und ohne Hoffnung werden wir keine Freude haben. Ich kenne viele Filmzitate, die so gehen, dass das Hoffnung das Allerschlimmste ist, das du haben kannst, weil Hoffnung meistens enttäuscht wird. Und wir kennen das. Wir hoffen auf manche Dinge. Wir klammern uns so an den kleinen Strohhalm in unserem Leben. Vielleicht gerade in Krankheit, vielleicht gerade in auswegslosen Situationen. Und dann kommt es vielleicht viel schlimmer, als wir das gehofft haben. Und wir sind enttäuscht. Die Frage ist, auf was setzen wir unsere Hoffnung? Auf was vertrauen wir? Simeon hat auf das vertraut, was Gott versprochen hat. Auf das, was Gott gesagt hat. Und vielleicht kannst du dir das mitnehmen. Gottes Geist schenkt Trost und Freude denen, die geduldig auf ihn warten. Was Gott verspricht, das hält er. Und ich weiß, dass dieses Zitat hart klingen kann. Manchmal auch völlig unglaubwürdig. Meine Frau und ich haben einige Situationen durch, wo wir Gott anklagen hätten können oder so kurz davor waren, irgendwie Gott anzuklagen, weil er unseren Wunsch nicht erfüllt hat. Und da war oft so der Gedanke, hey Gott, du versprichst doch so viel Positives für unser Leben. Aber wenn wir dann genau hinschauen, was verspricht Gott uns denn wirklich? Was hat er dir versprochen, wenn du ihm nachfolgst? Ja, er hat dir eine herrliche Zukunft versprochen bei ihm, in Gemeinschaft mit ihm, bei ihm zu leben. Er hat dir versprochen, auch auf dieser Erde schon jetzt bei dir zu sein, mit dir durch dick und dünn zu gehen. Aber er hat dir nicht versprochen, dass du ein Leben voll Wohlstand, voll Glück, einer Familie, einer glücklichen Ehe, gesunden Kindern, voller Gesundheit und so weiter führen wirst. Und das sind harte Wahrheiten, denen wir uns erstellen müssen, bevor wir die große Wahrheit und das große Versprechen hinter dem allen entdecken. Und das große Versprechen auch für Simeon war, dass da ein Retter kommt, der viel mehr Durchschlagskraft hat als alle irdischen Versprechen. Viel mehr Durchschlagskraft als alle Götzen, an die wir oft so hängen in unserem Alltag, an alle Götter, die wir uns so bauen, an alle Hoffnungen, an alle Luftschlösser, die unser Leben irgendwo dekorieren sollen. Und ich lade dich ein, dich an die Versprechen zu klammern, die Gott wirklich gegeben hat, die er uns in seinem Wort versprochen hat, und dort wirklich festzuhalten und auf Gott zu bauen. Und vielleicht erlebst du das dann, oder dann kann ich dir versprechen, dass du das erlebst, dass Gott sein Versprechen hält, dass das, was er zugesagt hat, wirklich eintrifft. Und Simeon erlebt das. Vielleicht auf eine ganz deutliche Art und Weise, als wir das in unserem Leben je erleben werden, also zumindest von Angesicht zu Angesicht. Wir dürfen erleben, wie Gott in uns wohnt. Simeon durfte erleben, wie Gott ihm tatsächlich begegnet in Jesus und wie er ihn in Händen halten kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, was das für diesen alten Mann bedeutet. Freude beginnt, wenn du erkennst, wer Jesus wirklich ist. Und das hat Jesus erkannt. Er hat Simeon erkannt. Nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet, und der Ruhm deines Volkes Israel. Simeon sieht Maria und Josef mit dem Kind und jetzt erfüllt sich für ihn alles, was er versprochen bekommen hat. Und vielleicht stellst du dir diese Szene vor. Dieser alte, betagte Mann nimmt das Baby in seine Hände, wahrscheinlich mit zitternden Händen. Nicht nur, weil er schon älter ist, sondern weil er begreift, wen er da in Händen halten darf. Seine Augen, ich kann mir das gut vorstellen, füllen sich mit Tränen. Und dann bricht dieser Lobpreis aus ihm heraus, weil er begreift, wer dieses in Windeln gewickelte Baby ist, das er dort in Händen halten darf. Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben. Du hast dein Versprechen erfüllt, jetzt kann ich heimgehen zu dir. Was für ein Moment. Simeon sagt im Grunde, jetzt kann ich glücklich sterben. Gott hat sein Versprechen eingelöst. Der Retter ist da. Ich durfte ihn mit eigenen Augen sehen. Und mehr braucht Simeon nicht. Er braucht nicht zu wissen, wie die Geschichte zu Ende geht. Er weiß, Gott geht seinen Plan mit Jesus. Er hat verstanden, hey, es geht jetzt nicht darum, für mich sein ganzes Leben mitzubekommen. Weil nur das Baby, ja, ohne Kreuz, ich weiß nicht, ob dir das gereicht hätte, schon zu verstehen, hey, das wird mal der Retter der Welt. Für Simeon ist es klar, er ist es. Dies ist der verheißene Retter. Das reicht ihm vollkommen. In Jesus sieht er die Rettung schon. Er sieht Gott leibhaftig vor sich. Und seine Freude und sein Frieden sind so groß, dass selbst der Tod, den er sich jetzt irgendwie herbeisehnt, keine Angst mehr macht. Simeons Worte zeigen uns auch, für wen dieser Retter gekommen ist. Für alle Völker. Für dich und für mich. Jesus ist das Licht, das alle Nationen erleuchtet. Und wir Heiden eigentlich, die nicht zum Volk Israel gehören, dürfen uns also genauso an diese Rettung klammern. Jesus ist die Herrlichkeit Israels. In ihm erfüllt sich Gottes jahrhundertealte Verheißung für sein Volk. Und hier im Tempel steht der Trost Israels, der gleichzeitig das Licht aller Welt ist, auch für uns. Das kleine Baby in den Armen des alten Mannes. Ich kann mir irgendwie fast keine bewegendere Szene vorstellen. Irgendwie macht es schon die Augen feucht. Simeon erlebt in diesem Augenblick etwas, das wir alle tief im Herzen suchen. Das wir uns so sehr wünschen, warum wir auf Weihnachtsmärkte gehen, warum wir Weihnachten an sich so groß machen, warum wir uns so gemütliche Momente im Rahmen und Kreis der Familie wünschen. Tiefste Zufriedenheit, tiefstes Glücklichsein. Das, was nichts erfüllen kann. Das schönste Geschenk, was du bekommst. Der schönste Moment mit deiner liebsten Person. Der beste Sex der Welt. Nichts kann das bringen, was Jesus in diesem Moment Simeon gebracht hat. Und ich habe ihn vorhin schon erwähnt, John Piper, ein bekannter Pastor aus Amerika, hat gesagt, Gott wird durch dich am meisten geehrt, wenn du deine tiefste Zufriedenheit in ihm findest, wenn du am glücklichsten in ihm bist. Und ich glaube, Simeon hat genau das verstanden. Glücklich sein in Gott, in der Beziehung zu ihm, zu Hause zu sein in Gott. Darum geht es im Christsein, geht es in der Beziehung zu Gott. Nicht irgendwie Gott als Wunscherfüller für mich zu sehen, sondern Gott selbst als den zu sehen, der mich zufrieden macht, in dem ich glücklich sein kann, wenn ich mit ihm Zeit verbringe, wenn ich in ihm zu Hause bin. Gott wird dann am meisten geehrt, wenn wir unsere tiefste Zufriedenheit in ihm finden. Und genau das passiert bei Simeon. Er ist völlig zufrieden und glücklich in Gott. Nichts anderes kann seine Freude erschüttern. Dieses Kind wird alle Sehnsucht stillen. Für Simeon persönlich, aber auch für die ganze Welt. Für dich und für mich. Wer Jesus wirklich als seinen Retter erkennt, der hat eine Freude gefunden, die durch nichts mehr. Und ich wünsche mir so sehr, dass du dir das einprägst. Allein wer Jesus gefunden hat, hat eine Freude, die nicht mehr zerbrochen werden kann. Und ich kann das sagen als jemand, der schon öfters im Krankenhaus saß und der sich gefragt hat, hey, wie geht's jetzt weiter? Und der ich in solchen Momenten erleben durfte, wie genau diese Wahrheit durchträgt. Egal, was jetzt zerbricht, und ich musste dieses Gebet irgendwie erst vor ein paar Wochen beten. Egal, was du mir nimmst, Herr. Ich möchte an dieser Wahrheit festhalten, dass du meine Freude bist, dass du meine Zufriedenheit bist. Auch wenn ich trauere, auch wenn mein Herz zerbricht, diese Freude, die ich in dir habe, zerbricht nicht. Auch im dunkelsten Tal bist du mein Licht. Und das soll keine einfach dahergesagte Floske sein, sondern ich wünsche dir so sehr, dass du das erleben darfst, dass das tief in dein Herz eindringt, dass es nicht irgendwie nur so ein Spruch ist, den du dir auf eine Karte schreibst und irgendwo hinhängst, sondern der dein Leben prägt, der dich verändert und der dir vielleicht neuen Fokus gibt. Und Simeon weiß, dass diese Freude nicht irgendwie billig ist, sondern dass die viel kosten wird. Und Jesu Vater und Mutter, also Josef und Maria, waren erstaunt, als Simeon so über ihr Kind geredet hat. Und als sie das hörten, Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Also es ist nicht so, dass Simeon irgendwie so ein romantisches Bild hatte von dem, was Jesus jetzt tun wird. Auch wenn er sagt, ich kann jetzt heimgehen. Er wusste wahrscheinlich ziemlich genau, was ablaufen wird. Das hat ihm Gott offenbart. Und er prophezeit es jetzt, Josef und Maria. Er spricht ihnen das zu und ich kann mir nur schwer vorstellen, wie es einer Mutter gehen wird, die sowas gesagt bekommt. Es werden viele durch ihn zu Fall kommen. Okay, das kann irgendwie noch so sein. Mein Sohn ist der absolute Held und alle fallen vor ihm nieder. Ne? Aber er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, ist schon sehr unangenehm. So sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Und ich glaube, wir alle können uns vorstellen, was das schlimmste Schwert ist, was durch die Seele einer Mutter dringen kann. Ihr Kind zu verlieren. Und das muss Maria einige Jahre später erleben. Also irgendwie nicht so unsere Vorstellung von Freude. Aber das, was Gott für uns getan hat. Keine billige Freude, die irgendwo bei Amazon bestellt wurde und pünktlich geliefert unter dem Weihnachtsbaum liegt, sondern das, was Gott alles gekostet hat. Das, was ihm am allerwichtigsten war, sein Sohn, wird für uns sterben, ist für uns gestorben. Gott lässt sich das alles kosten. Es ist keine oberflächliche Freude. Sie geht tief und sie schmerzt unheimlich. Nicht nur Maria. Unsere Erlösung hat einen teuren Preis. Und das müssen wir uns auch bewusst machen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie es Maria ging, als sie das gehört hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das verstehst, dass diese Freude auch dich einiges kosten wird. Jesus sagt uns, dass wenn wir ihm nachfolgen, wir mindestens genauso viel leiden wie er. Dass es uns mindestens genauso widersprochen wird, wenn wir wirklich seine Jünger sind und andere zu seinen Jüngern machen wollen. Wenn wir rausgehen und ihn bezeugen. David Platt hat das mal so zusammengefasst: Radikale Gehorsam gegenüber Christus ist nicht bequem. Er ist richtig riskant. Es ist nicht das Versprechen von Komfort, Gesundheit, Reichtum oder Wohlstand, all die Götter, die zu Weihnachten so groß verehrt werden. Radikaler Gehorsam kann all das kosten. Doch am Ende wird dieses Risiko in Christus belohnt. Und die ultimative Wahrheit ist, und Christus genügt, mehr als genug. Jesus ist der, der größer ist als all das, was wir uns zusammen vorstellen können. Er ist das ultimative, größte Glück. Und deswegen geht er den Weg radikalen Gehorsams für uns. Er fordert nichts, was er nicht selber vorgelebt hat. Er ist der, der Gott radikal gehorsam war bis zum Schluss. Der das alles durchgemacht hat. Jesu kommen bringt eine Freude, die auch Leid und Konflikt überdauert. Diese Freude zerbricht nicht, gerade weil Jesus durch Leid hindurch für uns den Sieg errungen hat. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das immer mehr verstehen, dass das immer mehr Teil von unserem Christsein wird. Und wir dann verstehen, dass das eine Freude ist, die wir nicht für uns behalten sollen. Und so hammer die Figur Simeon ist, für mich ist die Person, die jetzt kommt, ein Riesenvorbild. Hanna. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott. Und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warten, sprach sie über dieses Kind. Man könnte sagen, das ist so der Sidekick zu Simeon, also so die Nebenfigur. Aber für mich ist Hanna die geheime Heldin dieser Geschichte. Könnt ihr das euch vorstellen, in der damaligen Zeit eine Frau, die 7 Jahre verheiratet war? Ich darf jetzt schon 3 Jahre mehr verheiratet sein. Und so lange kommt mir das noch nicht vor. Die ihren Mann verloren hat und die seitdem Witwe ist. Und jetzt kann man den Text unterschiedlich verstehen. Manche lesen raus, dass sie 84 Jahre alt oder 64 Jahre noch gelebt hat, nachdem sie 7 Jahre verheiratet war. Hier in dem Text wird ausgegangen, dass sie insgesamt 84 Jahre alt ist. Ganz egal. Man geht davon aus, dass Frauen damals oft im Alter zwischen 14 und 20 geheiratet haben. Dann plus 7 Jahre Ehe. Wir können uns vorstellen, wie lang diese Frau allein war. Und in dieser damaligen Zeit war das nicht so, dass Frauen sich irgendwie selber verwirklichen konnten, ohne Mann gut leben konnten, sondern sie waren eigentlich auf Hilfe anderer angewiesen. Auf die Hilfe ihrer Familie, auf die Hilfe ihres Umfelds. Es gab kein Sozialsystem, was sie irgendwie aufgefangen hat. Aber was lesen wir über diese Frau? Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Wahrscheinlich noch ein paar gute Gespräche geführt mit den Leuten, die jeden Tag in den Tempel kamen. Sie war dort für Gott. Das war für sie das Zentrum ihres Lebens. Und diese Frau darf wie Simeon Jesus begegnen. Alt geworden wie Simeon über die Jahre, gehofft wahrscheinlich, dass der Retter kommt. Und auch sie darf erleben, darf auch ihn wahrscheinlich in Händen halten. Simeon und Hannah sehen sich nach der Lösung Jerusalems, nach dem Trost für Israel, nach dem Eingreifen Gottes. Und dann passiert dieser Moment. Vielleicht hat Hannah noch von Ferne gehört, wie Simeon das Ganze ausgesprochen hat, ne? Diesen Lobpreis. Wir wissen es nicht genau. Aber wir lesen eben in der gleichen Stunde, zu der gleichen Zeit, war diese Hannah im Tempel. Sie war schon alt und sie hat begriffen, wer dort im Tempel ist, wem sie dort begegnet. Hannah zeigt uns, dass wir mit der empfangenen Freude, und das lesen wir hier ganz zum Schluss, nicht irgendwie ja, uns in unserem stillen Kämmerlein verkriechen sollen, sondern diese Frau ist, glaube ich, zur ersten Lobpreiserin Jesus geworden. Und dann, gut, die Hirten haben das genauso gemacht, aber dort in Jerusalem ist sie rumgezogen und hat Jesus groß gemacht. Sie hat jedem von diesem Kind erzählt, das sie gesehen hat. Man könnte sagen, sie war so die erste Evangelistin in Jerusalem. Die erste, die rumgezogen ist und Jesus bekannt gemacht hat. Und genau das soll bei uns passieren, wenn wir diese Freude verstehen. Wenn wir das erleben, dass Jesus in unser Leben getreten ist, unser Leben umgekrempelt hat. Wenn wir begriffen haben, dass er die volle Freude ist. Wir sollen diese Freude weitergeben. Hannah hat so lange im Verborgenen ausgeharrt, hat in ihre Beziehung zu Gott investiert. Aber als Gottes Verheißung in Erfüllung geht, schweigt sie nicht still. Sie wird zur absoluten Verkündigerin. Interessant ist, an wen sie sich wendet. An alle, die auf Erlösung warten. Und genau das soll unser Publikum sein. Leute, wo wir sehen, wo wir merken in ihrem Leben, da ist eine Sehnsucht da nach Erlösung, nach Befreiung. Leute, die eine Not haben, denen begegnet Hannah. Denen bringt Hannah diese Hoffnung. Denen spricht sie zu, der Retter ist da. Man muss es sich bildlich vorstellen. Diese alte Frau geht herum und spricht hier eine Gruppe von Betenden an. Dort eine andere Person mit einer Freude und Dringlichkeit, die man ihr wahrscheinlich angesehen hat. Und in der Stimme, wir haben ihn gesehen. Das Kind ist dort. Das ist der versprochene Retter. Gott hat uns unsere Gebete erhört. Was für ein Zeugnis. Manche würden sagen, was für eine irre Frau vielleicht. Aber das war Hannah egal. Sie hat ihn gesehen. Sie hat verstanden, wer er ist. Sie wird nicht mehr schweigen. Aber in Hannah sehen wir auch, es ist nie zu spät. Und niemand ist zu unbedeutend, um von Gott gebraucht zu werden. Es gab fast nichts Unbedeutenderes als eine Witwe in der damaligen Zeit. Man hätte Hannah vielleicht belächelt, diese alte Frau, die immer im Tempel herumhängt. Doch Gott erwählt gerade die, die schwach sind, die scheinbar unbedeutend sind, um Gottes Botschaft in die Welt hinauszubringen. Also egal, wie unbedeutend du dich fühlst, wie unbegabt, mit viel zu unspektakulären Geschichten gesegnet vielleicht. Ich weiß nicht, was Hannah für Zeugnisse erzählen konnte. Sie konnte aber von Jesus erzählen. Ich lade dich ein, sei so wie Hannah, wenn du Jesus begegnet bist. Sei dankbar wie Hannah und erzähl anderen davon. Matt Chandler hat es mal so gesagt, Und das ist, glaube ich, das auch das, was Hannah weitergegeben ist, hat. Der Himmel ist nicht für die, die nur nicht nur der Hölle entkommen wollen, sondern für die, die Gott lieben. So wie Simeon und Hannah. Angst kann vielleicht Verhalten ändern, aber sie bringt niemanden dazu, Gott zu lieben. Und genau das sehen wir in Hannah. Es geht in erster Liebe darum, diese Freude weiterzugeben, die wir in Jesus haben dürfen. Die Liebe, die uns in Jesus begegnet. Das heißt nicht, dass wir den Rest der Story weglassen sollen. Aber wenn das nicht die Botschaft ist, die Leute letztendlich zur Umkehr führt, dass sie mit diesem Jesus leben wollen, dass sie diesem Jesus vertrauen wollen, dass sie ihr Leben an diesen Jesus hängen, ist jede Buße eigentlich umsonst. Umkehr lohnt sich nur, wenn ich weiß, zu wem ich umkehre, zu wem ich gehen soll, an wen ich mein Leben hängen soll. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Und ich habe eine Zeit lang diesen Vers, ja, er hing mir zum Hals raus. Ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könntet. Ich war so einer, der gesagt hat, wir müssen viel mehr über Buße predigen, wir müssen viel radikaler sein. Und das stimmt alles, ich bin davon überzeugt. Aber wenn der Kern unserer Botschaft nicht Jesus ist, der uns rettet, der uns liebt, der alles für uns gibt, dann ist diese Botschaft umsonst. Und das leben Simeon und Hannah vor. Für sie ist Jesus die größte Freude. Und genau das sollen uns Leute auch abspüren, wenn wir von Jesus erzählen. Wenn du die Tür aufbrichst und sagst, du kommst in die Hölle, ja, aber was ist die Alternative? Wir müssen Jesus verkündigen und ihn groß machen. Und dazu lade ich dich ein, vielleicht gerade in dieser Zeit, vielleicht gerade in diesen letzten Tagen vor Weihnachten und danach, wo du viele Begegnungen hast mit Leuten, die eine Sehnsucht haben nach Erlösung, nach echter Freude und die schon so oft enttäuscht worden sind. Vielleicht sitzt du auch hier schon ewig lang in dieser Gemeinde und hast dich gefragt, hey, warum diesen Jesus nachfolgen? Warum mein Leben an diesen Jesus hängen? Vielleicht ist es für dich dran, zu begreifen, dass er die tiefste Freude sein will in deinem Herzen. Die einzige Freude eigentlich, die jemals Bestand haben wird. Dass du verstehst, was es heißt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Dieser vielleicht abgedroschene Bibelvers. Am Ende dieser Predigt stehen wir wie damals im Tempel vielleicht zwei Gruppen von Menschen oder sind zwei Gruppen von Menschen hier. Eine, die noch zögernd und distanziert abseits stehen und die andere, die Gottes Trost erwartungsvoll suchen und ihn schon angenommen haben. Ich will dich fragen, zu welcher Gruppe gehörst du? Gott lädt dich heute ein. Er lädt dich heute ein, sich von der Seite der Suchenden auf die Seite der Hoffenden zu stellen. Er lädt dich ein, zu Simeon und Hannah zu kommen, zu sehen, wer da gekommen ist und sich danach auszustrecken, nach diesem Jesus und ihm wirklich zu begegnen. Jesus, die Freude, die nie zerbricht, sie ist mehr als ein schönes Gefühl. Sie ist mehr als eine ja irgendwo illusorische Hoffnung. Sie ist Jesus selbst in deinem Leben. Ihn zu haben, heißt wahres Leben zu haben. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass du dich dieser Freude ganz öffnest, dass du dich ganz an diese Freude hängst. Der Herr selbst ruft dich durch sein Wort. Komm zu mir, freu dich in mir, vertrau dich mir an, auch in den tiefsten Tiefen, die du in deinem Leben vielleicht gerade durchmachst. Und deine Freude wird niemand von dir nehmen, weil Gott der Anfänger der Freude ist, der von Anfang an diese Freude geplant hat in unserem Herzen und der durch Hoffnung das Herz bereit machen will. Eine Hoffnung, die wir auch jetzt in unserem Herzen tragen. Auch wenn du Jesus nachfolgst, wirst du sagen, hey, diese komplette Freude, ich spüre sie nicht jeden Tag. Aber wir dürfen darauf hoffen, dass diese Freude durchbricht. Spätestens, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir bei ihm sein dürfen. Jesus Christus ist die Quelle der Freude. Ich lade dich ein, darauf zu vertrauen, dich an diese Quelle wirklich zu hängen, von dieser Quelle zu trinken. Dir bewusst zu machen, dass diese Freude nicht billig ist, sondern einen teuren Preis hatte, den Jesus für dich bezahlt hat. Dass du nicht ewige Verdammnis, ewiges Verlorensein erleben musst, sondern ewige Freude haben darfst. Was für ein Kontrast. Deswegen, wenn du diese Freude kennst, behalt sie nicht für dich, sondern sag sie allen weiter, die dir begegnen und die sich nach Freude, nach tiefer Erfüllung sehnen, die irgendwo rastlos sind in ihrem Leben. Ich würde gern dafür noch beten und lade dich ein, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, du hast uns die größte Freude geschenkt, die wir uns nicht mal vorstellen können, in Jesus. Und wenn wir dir nachfolgen, ist diese Botschaft vielleicht schon manchmal so abgedroschen. Wir hören sie jedes Jahr, wir lesen jedes Jahr die Weihnachtsgeschichte, wir lesen über diese zwei alten Menschen hinweg und doch sind sie so ein Riesenvorbild für uns. Und ich möchte dich bitten, dass wir diese Freude mit diesen beiden älteren Menschen teilen. Ich möchte dich bitten, dass wir begreifen, welche Freude du uns in Jesus geschenkt hast. Und ich möchte dich bitten, dass du, wenn wir diese Freude erkannt haben, uns das aufs Herz legst, diese Freude zu teilen mit unserem Umfeld, dass noch viel mehr Leute dich kennenlernen, dir begegnen und gerettet werden. Jesus, bitte gebrauche du uns, sei du bei uns, sei du unsere Freude. In Jesu Namen. Amen.